Wer muss jetzt diesmal anfangen? Letztes Mal habe ich angefangen.
Ja, das ist richtig. Aufgabenteilung. Okay, also.
Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
Felix, worüber reden wir denn heute?
Wir möchten wie beim letzten Mal mit einer Szene einsteigen. Und du hast uns an den Nordpol entführt.
Ja.
Bei den Raumtemperaturen hier wäre ich da heute auch gern wieder. Aber heute sind wir nicht am Nordpol, sondern in Südamerika, in Chile. Und du hast letztes Mal so schön diese Szene auch beschrieben mit dem Schiff, was da am Nordpol ist. Und dann wurden die Platte rausgeholt und noch eine Musik gehört. Ich möchte mir nicht selber die Mühe machen, heute die Szene zu beschreiben, sondern ich möchte was vorlesen.
Na dann schieß mal los.
Am Morgen jenes Tages um 6.20 Uhr erhielt der Präsident in seiner Residenz einen Telefonanruf, in dem er über den Militärputsch unterrichtet wurde. Er versetzte seinen persönlichen Schutz unverzüglich in Alarmbereitschaft und fasste den Entschluss, sich in den Regierungspalast La Moneda zu begeben, um die Regierung der Unidad Popular von seinem Posten als Präsident der Republik aus zu verteidigen. Mit seiner Maschinenpistole bewaffnet und in Begleitung seiner Eskorte betritt der Präsident die Moneda durch das Haupttor. Im Palast informiert er über den Ernst der Lage und über seine Entschlossenheit bis zum Tod zur Verteidigung der verfassungsgemäßen und legitimen Regierung des Volkes von Chile vor dem faschistischen Putsch zu kämpfen. Was meinst du, David? Von wem waren diese Worte?
Fidel Castro.
Richtig, David. Du bist gut vorbereitet.
Du kannst doch nicht zählen.
Das war aus einem kleinen Büchlein von Fidel Castro, das 1974 im Paul Rubenstein Verlag in Köln erschienen ist. Ein Verlag, der von der DDR finanziert wurde. Was ein Stück weit den Ton dieses Büchleins erklärt, wie auch sein Verfasser. Nun die Frage, David, von wem war hier die Rede? Wer war dieser Präsident mit der Maschinenpistole in der Hand, der sich vor den Faschisten verteidigen musste?
Okay, ich rate nochmal und liege natürlich wieder richtig, wenn ich sage Salvador Allende.
Perfekt, du kennst das Thema der Sendung. Du hast dich vorbereitet, wir haben vorher besprochen, worum es geht.
Ja, es ist alles sehr transparent.
Wir reden heute über Dr. Salvador Allende, der fast auf den Tag genau vor 50 Jahren zum Präsidenten Chiles gewählt wurde. Also seine Wahl war am 4. September, das hängt jetzt davon ab, wann ihr die Sendung hört, ob das noch stimmt. Jedenfalls hat seine Wahl etwas geschafft, was je nach Auslegung mehr oder weniger leicht geht. Sie hat die USA erschreckt.
Wie das? Lege da und begründe.
Naja, eigentlich waren die USA nicht besonders interessiert an Südamerika in dieser Zeit. Sie hatten da einige negative Presse erfahren, vor allem dank Kuba. Ja. Und Präsident Nixon, seine außenpolitischen Ambitionen lagen eher in Asien. Also er versuchte Beziehungen zu China aufzubauen, seine Ping-Pong-Diplomatie, wie das genannt wurde. Und er versuchte irgendwie aus dem Vietnam-Schlamassel rauszukommen, in das ihn auch seine Vorgänger ein Stück weit reingeritten hatten. Aber nun wurde da ein Marxist gewählt in Chile und die Amerikaner hatten diese Domino-Theorie. Davon hast du vielleicht schon mal gehört.
Ja, also wenn ein Land von den Kommunisten regiert wird, dann fallen praktisch die Steine. Ne? Dann folgt eins nach dem anderen und dann ist die ganze Welt rot.
Genau, und das hatte dann auch häufiger mal ganz konkrete Auswirkungen auf die amerikanische Außenpolitik. Fallen dir da vielleicht auch so ein paar Beispiele ein?
Ja, also Kuba hast du ja gerade schon genannt. Korea, Guatemala, Vietnam natürlich zu der Zeit.
Ja, so alles korrekt, alles richtig, aber doch irgendwie auch alles wieder falsch.
Frechheit.
Ja, in vielen von diesen genannten Fällen, also das berühmte Beispiel ist Kuba, da kamen die Kommunisten, sagen wir mal so, auf nicht ganz korrektem Weg an die Macht. Also sie machten es mit einer Militärrebellion. Allende gelang es nun per Wahl und Chile galt auch nicht als Bananenrepublik wie andere Länder in Lateinamerika in dieser Zeit, sondern durchaus als zwar kleine, aber relativ stabile und gefestigte Demokratie. Und das machte Allende natürlich besonders gefährlich. Er war jetzt nicht der Kommunist, der sich mit Gewalt an die Macht geputscht hatte, sondern er war ein Kommunist, der auf demokratischem Wege gewählt worden war. Also er war nämlich eher nicht dieser Typ mit der Maschinenpistole in der Hand, als ihn Fidel Castro dargestellt hat.
Also er war jetzt sozusagen der legitime Präsident, von dem man sich fürchten konnte. Aber also er hatte jetzt keine MG dabei oder wie? War das jetzt Fanfiction, was wir da gerade gehört haben
von Castro? Also er trug deutlich lieber feine Anzüge als das Grünzeug. Aber Fidel, der hatte halt auch so seine Vorstellungen, wie so ein Revolutionär auszusehen hatte. Und es macht auch besseres Fernsehen, ne? Also oder in diesem Fall ein besseres Büchlein, wenn man diesen Präsident hat, der bereit ist, für sein Land zu sterben und den Märtyrertod in der Schlacht gegen die Faschisten
also
zu sterben.
Die Story war sozusagen chilenisch, aber die Optik war mehr von seiner eigenen Erfahrung geprägt. Hat er an sich selber und an Che gedacht wahrscheinlich.
Na klar, also er hatte also seine Vorstellung, wie das auszusehen hatte und
ja.
So stellte er es eben dar.
Was war er denn dann für einer, wenn er kein Revolverheld war?
Er war eigentlich ein bisschen schwer zu fassen. Und das liegt vor allem auch daran, dass im Kontext dieses großen globalen ideologischen Konflikts zwischen West und Ost eben auch jeder gern das in ihm sah, was er sehen wollte. Also die Amerikaner sahen in ihm den zweiten Castro und Castro sah in ihm den zweiten Castro.
Aber tatsächlich eben kein...
Er war kein zweiter Castro, nein.
Ja, ich habe es kommen sehen.
Ja, er war eben halt nicht dieser bärtige Revolutionär mit der Zigarre und so. Und trotz seiner dicken Brille war er aber eben auch nicht dieser Typ des linken Intellektuellen und Dogmatikers. Es gibt eine schöne Beschreibung von ihm, als der amerikanische Botschafter in Chile, Edward Corey, ihm das erste Mal begegnete, beim Segeln. Er begegnete ihm und er war ziemlich schockiert. Also er schrieb hinterher, Allende hat ihn so von seiner ganzen Art, von seinem Auftreten, eher so an die Thunderbills erinnert. Also an diese reichen Eisenbahnmagnaten in den USA und nicht an... Es war nicht das, was er erwartet hat.
Ich denke da jetzt an Oscar Lafontaine.
Ja, das freut ihn sicher, Herr Lafontaine. Er würde sich sicher sehr geehrt fühlen durch diesen Vergleich. Also Corey beschreibt Allende als einen eleganten Mann, ironisch in seinem Ton, mit seinen Segelschuhen und seinem Leinenjackett, mit natürlich der schönsten Yacht im Hafen. Und tatsächlich sagt man Allende ein Faible für schöne Dinge nach und er war auch bekannt für seine Frauengeschichten zum Beispiel. Und er war Marxist, aber eher kein Theoretiker, er galt als clever, aber eben nicht als so ein stringenter Intellektueller. Und er war sehr berühmt dafür, dass er sehr gut zuhören konnte und wusste, was der andere hören wollte und wie sich sein Gegenüber wohlfühlt. Und seine Gegner mieden es auch meistens direkt mit ihm zu reden, weil sie wussten, seinem Charme waren sie nicht gewachsen und wahrscheinlich würde er sie umdrehen am Ende des Gesprächs.
Das ist natürlich ein sinnvolles Talent für einen Politiker. Aber also er gehört doch jetzt, so wie du ihn beschreibst, doch eindeutig zur Oberschicht in Chile. Wie ist es denn dann möglich vor dem Hintergrund, dass er dann am Ende da landet, wo er landet? Also wie ist dieser Weg zu erklären?
Also er hat ganz klar einen bildungsbürgerlichen Hintergrund. Seine Ahnen waren Anwälte und Ärzte vor allem, also wir waren in diesen bürgerlichen Kreisen aufgewachsen, aber eben denn doch nicht in der ganz großen Szene in der Hauptstadt Santiago, sondern er war immer in verschiedenen Provinzstädten aufgewachsen und hatte sehr früh in seinem Leben viel vom Land gesehen. Sein Vater ist häufig umgezogen beruflich und er hat sehr schnell die Lebenswelt wirklich der Mehrheit der Chilenen kennengelernt. Dazu kam, dass es in seiner Familie eine gewisse Tradition hatte, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Sein Großvater Ramos war ziemlich bekannt als der Rote Allende, der Gründer der radikalen Partei.
Moment, also es gab einen Roten Allende und der war Allendes Großvater und auch noch Gründer einer radikalen Partei, ja? Also hat sich da jetzt eine Geschichte wiederholt oder wie kam der Großvater zu seinem Namen? Oder war er ein Vorbild auch für den kleinen Salvador oder wie war das?
Ja, der Rote Allende ist vor allem wegen seiner roten Haare.
Ach so.
Allende, der Rote Allende. Also wegen seiner kommunistischen Neigung. Und diese radikale Partei war auch keine kommunistische Partei, sondern es war eher eine radikal-liberale Partei. Im 19. Jahrhundert war das natürlich auch ungeheuerlich.
Das ist ja Etikettenschwindel, aber gut.
Man würde sie heute tatsächlich eher so, vielleicht sagst du, eine linksliberale Partei irgendwo in der Mitte bezeichnen. Aber Salvador folgte seinem Großvater auch insofern, als er auch Medizin studierte. und dass er auch Freimaurer wurde, wo sein Großvater ein Großmeister oder ein sehr hohes Amt innehat.
Und dann stürzt er sich praktisch direkt ins Geschehen und tritt dann auch dieser radikalen Partei bei, oder wie macht er das?
Ja, auf jeden Fall engagiert er sich früh politisch. Er tritt in den Universitätsrat ein, wird da reingewählt. Er wird Vizepräsident der chilenischen Studentenorganisation und gründet denn auch selber eine Partei, nämlich die Sozialistische Partei. Nachdem er zuvor aus anderen politischen Gruppen, er ist rausgeflogen, muss man schon so sagen.
Also er fliegt raus, ja. Du hast ihn ja jetzt gerade so ein bisschen als den Seidenschal, der nirgendwo aneckt, beschrieben. Was hat denn dazu geführt, dass sie ihn da rausgekickt haben?
Naja, er scheint auch denn wiederum auf der anderen Seite nicht so richtig reingepasst zu haben. Also er war den einen zu radikal und den anderen zu wenig radikal, aber das sollte sich dann doch später als ein ganz großer Vorteil entpuppen. Und für die Sozialisten zog er dann auch sehr schnell in den Kongress ein und wurde schon mit Mitte 30 Gesundheitsminister, musste aber bald wieder zurücktreten, nachdem die Regierung zerbrach.
30er, wer hat da regiert?
Also in den 30er Jahren regierte ein linkes Bündnis in Chile aus vielen verschiedenen Parteien. Das wurde dann abgelöst nach dem Krieg von den Konservativen. Später kamen dann die Christdemokraten an die Macht, eine auch neu gegründete Partei, die sich aber sehr schnell in der linken Mitte etablieren konnte. Und auf der ganz linken Seite, das war so eine Mischung. Also es gab ganz viele kleine Parteien. Es gab die Kommunisten, die Sozialisten, die Radikalen, die Anarchisten, die Falangisten, also wie die K-Gruppen. Und bei den Präsidentschaftswahlen traten dann auch meistens linke Wahlbündnisse an, unter ganz verschiedenen Namen. Und nach dem Krieg wurde der Spitzenkandidat dann aber auch immer Allende, weil es eben dann doch seine Qualität war, der Kompromiss zu sein. Also er war der, auf den sich alle irgendwie einlassen konnten und der dann auch dreimal in Folge als Präsidentschaftskandidat antrat,
ach so,
aber jedes Mal die Wahl verlor.
Das ist ja keine tolle Bilanz, muss man sagen. 3 Niederlagen, aber das war jetzt nicht sein Fehler, oder es wurde ihm zumindest nicht als persönliche Niederlage angekreidet, oder sonst wäre er doch ersetzt worden?
Naja, also er verlor zum Teil recht knapp, zum Teil auch deutlicher. Manchmal hielten diese Bündnisse dann eben auch doch nicht so gut zusammen, wie sie eigentlich sollten. Aber er war auch so ein Stehaufmännchen. Und immer wenn denn doch die Wahl kam, dann war er wieder da. Und die Linken wussten dann am Ende eben doch, dass nur ein gemeinsamer Kandidat gewinnen konnte. Und er war eben der, der geeignet war als Kompromisskandidat. Und immer wenn einer aufgestellt werden musste, dann tauchte er wieder auf und wurde wieder aufgestellt. Aber jetzt, Ende der 60er, 1970, lagen die Dinge dann auch etwas anders und die Ausgangsbedingungen für die Wahl waren eine andere. Denn für die Konservativen trat Jorge Alessandri an, der war schon Präsident gewesen zuvor, galt aber eher als so ein ziemlich blasser, charakterarmer Typ. Und Christdemokraten, die regierten, waren geschwächt, weil ihr Präsident Frei, als amerikanische Marionette galt.
War da was dran?
Ja, das kann man schon so sagen. Eigentlich interessierten sich die USA zwar nicht besonders für Chile, aber es gab da ein amerikanisches Unternehmen, das den Kupferabbau kontrollierte, die Anaconda Mining Company.
Das ist ja ein cooler Name, da denkt man gleich irgendwie an einen Actionfilm aus den 80ern oder so.
Ja, das ist ein super Name. Und in so einem Würgegriff hielten diese Firma dennoch tatsächlich den chilenischen Kupferabbau. Und man muss dazu wissen, Kupfer machte zu der Zeit 2/3 der chilenischen Exporte aus und war das entscheidende Exportprodukt. Und schon seit längerem versuchten alle Parteien kündigten seit längerem schon an, sie wollen den Kupferabbau verstaatlichen. Und auch Präsident Frei hatte das versprochen. Er ging dann aber doch recht halbherzig vor. Also er sicherte dem Staat die Mehrheit an den Abbaugesellschaften, aber das war mehr so wie die 50+1-Regel im Fußball. Also die behielten dann doch noch große Anteile und den Investoren wurde dann auch zugestanden, dass die Steuern auf ihre Gewinne gesenkt wurden. Es gab da auch lange Verhandlungen hinter den Kulissen, an denen auch dieser Edward Corey, der amerikanische Botschafter, immer wieder teilnahm. Und Frei musste auch relativ freundlich sein, denn die Amerikaner hatten sehr großzügig seinen Wahlkampf unterstützt.
Ich verstehe. Ich komme immer noch nicht drüber weg über Anaconda Mining Company. Also, aber der Frei war jetzt schon klar der Kandidat von den USA zu der Zeit, oder?
Er war ihr Kandidat, aber er war angezählt. Er galt als schwacher Präsident. Das erkannten auch die CIA in ihren Lageberichten. Hm. Und er durfte auch nicht mehr antreten, denn kein chilenischer Präsident durfte zwei Terms hintereinander antreten. Also die Verfassung verbot die direkte Wiederwahl. Man konnte es wie Alessandri machen, zwischendurch jemand anders ranlassen und dann wieder zur Wahl antreten. Aber zweimal direkt hintereinander ging eben nicht. Die Christdemokraten mussten einen neuen Kandidaten aufstellen. Das war ein Mann mit kroatischen Wurzeln, Radimiro Tomic. Aber der galt auch als eher blasser Typ.
Okay, aber wen haben sie denn dann jetzt unterstützt? Schon die Konservativen oder nicht? Oder wen?
Naja, eigentlich waren ja die Christdemokraten ihre Partei, die eher so in der Mitte waren. Aber jetzt hatten sie auf jeden Fall ein Problem. Denn der Alessandri war ein schwacher Kandidat, der Tomic musste mit der Last seines Vorgängers kämpfen. Und die Amerikaner merkten auch sehr schnell, mit den beiden wird es auf jeden Fall schwierig und wussten eigentlich auch nicht so richtig, sie wussten, sie müssen sich auf einen von den beiden einschießen, aber sie wussten nicht auf wen. Und ungefähr ein Jahr lang wurde da auch hinter den Kulissen debattiert im Außenministerium und erst sehr spät entschieden sie sich denn doch, den Jorge Alessandri zu unterstützen, aber es war dann doch auch zu spät. Also erst im Juli 1970 gaben sie die großen Gelder frei, um seinen Wahlkampf nochmal anzufeuern. Aber Anfang September war die Wahl und es reichte nicht mehr, um...
Konnten sie nichts mehr drehen.
Ja, sie schafften es nicht mehr, das Ganze umzudrehen. Und sie reagierten einfach viel zu spät. Man muss aber auch ihnen zugestehen, es war nicht einfach für sie. Tomic und Alessandri waren wirklich zwei Leute, mit denen nicht viel Start zu machen war. Und am Ende war es eine sehr knappe Wahl, aber Allende schafft es eben, die paar Prozentpunkte mehr zu haben als Alessandri. Aber nun gab es immer noch eine Option. Denn keiner der drei Kandidaten, eben auch Allende, keiner hat es geschafft, die absolute Mehrheit zu erringen. Und die chilenische Verfassung sah nun vor, dass wenn kein Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen mehr als 50% bekommt, dann wählt der Kongress den Präsidenten. Also traditionell wählte der Kongress den Kandidaten, der die meisten Stimmen in der populären Wahl bekommen hatte, auch ins Amt. Aber nun versuchten die Amerikaner halt die rote Gefahr zu beschwören und Christdemokraten dazu zu bringen, dass sie eben Allende nicht wählten.
Wieder mit Geld und Drohungen, nehme ich an, oder?
Ja, vor allem mit Geld. Aber es klappte nicht. Die Christdemokraten taten das, was traditionell die chilenischen Parteien tun und wählten Allende ins Amt. Und damit war er ja drin. Und jetzt musste ein Plan B her. Oder Track 2, wie es im Jargon vom Außenministerium heißt.
Dann müsste es nach der vermasselten Parlamentswahl und der vermasselten Kongressabstimmung nicht eigentlich Plan C sein?
Nein, die Wahl zählten sie nicht mit. Also den Versuch, den Kongress zu beeinflussen, das war Track 1.
Ach so.
Und jetzt folgte Track 2, okay, auch Projekt Fubelt genannt.
Fubelt?
Keine Ahnung, wo das
herkommt. Wir bleiben mal bei Track 2. Also was war Track 2?
Track 2 war jetzt, wir ruinieren die Wirtschaft und führen einen Putsch herbei.
Ah ja, und das klappte besser, nehme ich an.
Das klappte ganz gut. Zunächst einmal beseitigten sie das erste Hindernis, nämlich den Chef des Generalstabs, ein General René Schneider. Dieser General hatte im Vorfeld der Wahl schon betont, dass die Armee unbedingt neutral bleiben müsse und sich aus der Politik rauszuhalten habe. Und er fiel nun noch vor der Kongressabstimmung einem Attentat zum Opfer.
CIA?
Ja, wahrscheinlich. Die CIA hatte mehrere Generäle bestochen. Einer von denen hatte das Attentat wohl denn durchführen lassen. Also man griff sein Auto an mit Schusswaffen und einem Hammer. Aber wer jetzt wirklich das Attentat ausgeführt hatte, wusste hinterher auch die CIA nicht mehr. Sie hatten eben verschiedene Player im Spiel und irgendwer machte es. Aber wer es war, war dann im Grunde auch egal.
Wahnsinn. Also wir haben sozusagen vor lauter Auftragskillern den Überblick verloren, oder?
Ja, eigentlich eine schlaue Strategie. Also wenn du mehrere einsetzt, einer wird dann schon den Mut auf.
Ja, das stimmt.
Und durchführen. Aber ja, sie haben ein bisschen den Überblick verloren. Also das war jetzt also der erste Schritt. Nun ging es daran, die Wirtschaft unter Druck zu setzen. Oder wie Präsident Nixon sagte, make their economy scream. Das war seine Dienstanweisung, die er gegeben hat.
Brillant. Und damit hatten sie dann schnell Erfolg.
Ja, das ging relativ gut. Also sie drehten erstmal den Geldhahn ab, sie blockierten die Kredite der Weltbank und sorgten zum Beispiel auch dafür, dass was passierte, wie das in Frankreich eine große Ladung chilenischen Kupfers beschlagnahmt wurde. Also sie nutzten all die Möglichkeiten, die sie so hatten, außerhalb des Landes, aber sie griffen dann auch intern ein. Sie sorgten dafür oder unterstützten, sagen wir mal so, einige Streiks, vor allem den der LKW-Fahrer, denen es dann auch gelang, das Land mehrfach lahmzulegen. Und Allende merkte dann auch recht bald, womit er es hier zu tun hatte, nämlich mit einem, naja, sehr starken Gegner. Chile ist ein sehr kleines Land mit einer sehr geringen Wirtschaftskraft und nun bekam er es zu tun mit einem sehr großen, übermächtigen Gegner. Er versuchte denn sein Bestes, um, naja, seine Reformen im Land umzusetzen, aber doch zu versuchen, seine Gegner aufzunehmen. Er holte dann auch einige Generäle mit in seine Regierung, erst drei, dann vier. Aber als das passierte, war es eigentlich schon zu spät. Also die Jahre waren ziemlich tumultös und 1973 war es dann so weit, dass die verschiedenen politischen Gruppen im Land sich im Grunde kriegerisch bekämpften und linke und rechte Gruppen auf den Straßen von Santiago gegeneinander antraten in Straßenkämpfen.
Was sind das jetzt für Straßenkämpfer? Wo kommen die her und warum? Und
naja, also bis von dem Weg zur Wahl bis zu den Straßenkämpfen dauerte schon 3 Jahre. Es war auch durchaus so, dass es bei den Reformen Allendes auch Verlierer gab. Das waren vor allem zum Beispiel die Großgrundbesitzer oder es zumindest auch viele Gruppen gab, die fürchteten am Ende zu den Verlierern zu gehören. Und die USA taten auch ihr Bestes, um die Stimmung im Land aufzuheizen und den Leuten, die befürchten, zu den Verlierern zu gehören, auch den Eindruck zu geben, dass das auch so kommen würde. Und dafür sponsorten sie zum Beispiel eine Zeitung, El Mercurio, und auch eine rechte politische Bewegung, die Gremialismus. Und Geld hilft natürlich auch immer, wenn man Leute sucht, die Lärm machen sollen und Stimmung machen gegen die Regierung. Jedenfalls wurde 1973 der Ausnahmezustand verhängt in Santiago und im Sommer 1973 kam es zum ersten Mal zu einem Putsch.
Kam dann noch mehr, es war nicht der Putsch.
Ja, es war so ein Testlauf, um zu sehen, wie die Regierung jetzt reagieren würde. Einige Panzer fuhren ins Stadtzentrum von Santiago und kehrten dann aber auch recht schnell wieder um, ließen sich überreden. Man machte das nur, um einmal zu sehen, was passiert jetzt. Also welche Mechanismen sind in Kraft und welche Möglichkeiten hat Allende auf so einen Putsch zu reagieren. Der eigentliche Putsch kam dann am 11. September 1973. Anführer dieses neuen Putsches war ein Mann, der erst wenige Wochen zuvor zum Chef der Armee ernannt worden war, den auch bis dahin kaum jemand kannte, nämlich Augusto Pinochet.
Ja, dafür kennt man ihn jetzt.
Er ließ den Präsidentenpalast bombardieren und Allende, verteidigte eben nicht mit der Waffe in der Hand seinen Palast. Er erkannte ziemlich schnell, dass ein Kampf nur zu Opfern führen würde, die es nicht bräuchte, und zog sich zurück und beging Selbstmord.
Ja, es war ja wohl so, dass er sogar seinen Unterstützern noch gesagt hat, dass sie keinen Widerstand leisten sollen. Oder er hat zumindest davon abgesehen, dass sich seine Anhänger bewaffnen.
Ja, er hat jedenfalls eben nicht diesen aktiven Widerstand geleistet. Er hat relativ früh erkannt, dass Widerstand im Grunde zwecklos ist.
Ja, dieser Überfall auf den Präsidentenpalast war aber tatsächlich ganz schön spektakulär. Ne? Du hast gesagt, er ist bombardiert worden. Also es war diese Pinochet-Rhetorik. Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, das ist Krieg oder so. Ne? Das ist gar kein Coup d'État, sondern es ist Krieg.
Er wurde nicht in Schutt und Asche gelegt, der Palast, aber es wurde schon sehr viel Militär aufgefahren. Pinochet hat eben natürlich auch diesen Putsch dadurch gerechtfertigt, durch die Situation in Santiago.
Ja. Ja. Und dann übernimmt jetzt also das Militär.
Genau, also Pinochet übernahm, errichtete dann eine Militärdiktatur, die auch bis 1989 so hielt. Dann trat er als Staatschef zurück, blieb aber selbst nach dem Ende der Diktatur noch für einige Jahre Armeechef. Diese Diktatur, ja, die war dann mit allem ausgestattet, was so ein guter lateinamerikanischer Diktator in der Zeit machte. Es wurden ziemlich viele Leute inhaftiert, manche verschwanden einfach, sehr viele Chilenen gingen ins Exil.
Ja, wie hat man da eigentlich im Ausland auf den Putsch reagiert? Also es war ja jetzt schon wirklich spektakulär. Das müsste doch eigentlich Wellen geschlagen haben, oder?
Ja, es hat durchaus Wellen geschlagen. Und es war dann auch sehr schnell klar, dass die USA dabei ihre Finger im Spiel hatten. Und die hatten ja nun schon auch eine sehr unschöne Geschichte von Einmischungen in Südamerika, in Guatemala, auf Kuba. Die internationale Linke verurteilte den Putsch und es entstanden Büchlein wie das von Fidel Castro. Allende wurde zu einer linken Ikone. Straßen wurden nach ihm benannt, wie auch hier in Berlin zum Beispiel.
Richtig.
Und auch in den USA kam allerdings sehr schnell ans Licht, was da passiert war. Und dazu kam, dass die Regierung Nixon trotz großer Wahlerfolge, also Mitte der 70er, sehr stark in verschiedenen Skandalen unterging. Also Watergate kennt jeder, aber dann gab es 1975 auch einen Senatsausschuss, das Church Committee, was eine lange Liste von Missetaten der CIA vorstellte.
Die gibt's heute als T-Shirt.
Ist das so? Das sollten wir vielleicht als Fanshirt vertreiben. Ja, immerhin versprach jetzt zumindest dieser neue Präsident, der Nixon folgte nach Watergate, Gerald Ford, nicht mehr aktiv auf den Tod auswärtiger Regierungschef hinzuarbeiten. So ist die Formulierung.
Das ist eine noble Geste.
Super, nicht wahr? Also, ob das jetzt natürlich auch so umgesetzt wurde, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Also, wenn man jetzt einen Blick in den Nahen Osten wirft und schaut, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist, könnte man sagen, wurde nicht immer ganz so. Also, man hat die dann auch irgendwann vergessen.
Mir ist noch eingefallen vorhin die Schockstrategie. Hast du die eigentlich gelesen?
Nein, habe ich nicht.
Von Naomi Klein, weil diese Debatte, was man mit Südamerika machen würde aus US-Perspektive, die ging ja, das war glaube ich in den 50ern ging das schon los. Da wollte man dem Kommunismus auch eben intellektuell entgegentreten und seine eigenen Leute überall unterbringen. Und Chile war so ein bisschen das Testpflaster. Da haben sie relativ früh sich eine Uni gesucht, wo dann Studenten direkt nach Chicago konnten. Unter Pinochet war das dann ja auch wirklich dann der absolute Ausverkauf. Also es wurde dann ja alles privatisiert und alle Regulierungen abgeschafft und so, wie man das eben auch heute kennt.
Es ist im Grunde das Gegenteil passiert von dem, was Allende als Programm hatte.
Ja, genau. Aber insofern ist es auch ganz interessant, weil ich meine, die Zeiten des Kalten Krieges sind jetzt lange vorbei, aber das wirkt eben auch heute noch nach. Das war praktisch ja so eins der ersten Testgebiete, wo die Chicago Boys, wie Naomi Klein sie ja nennt, einmal ausprobieren, was so geht. Ne? Also so ein Land komplett praktisch auszuverkaufen und ja.
Ja, mit so einem relativ kleinen Land, was von relativ wenigen Industrien abhängig ist, da bietet sich das natürlich auch an. Also diese Art von Versuch durchzuführen.
War auf jeden Fall, ist eine interessante Geschichte. Ich finde das auch interessant, wie Fidel Castro das beschreibt. Es ist ja schon, selbst wenn Allende da nicht die MG selber in der Hand gehabt hat, ist es doch schon ein sehr filmischer Showdown gewesen, das Ganze. Also ein sehr tragischer natürlich, aber ja, da sind wirklich zwei Ideen frontal aufeinander geprallt und ja, die eine ist sehr effektvoll getötet worden, könnte man sagen.
Ja, Allende ist im Grunde zu Lebzeiten mehr Symbolfigur gewesen, als er als reale Figur fassbar ist. Also er war mit seiner Wahl sofort fast das, was, der Vergleich hinkt natürlich in vielerlei Hinsicht, aber es war schon ein Paukenschlag, wie jetzt die Wahl zum Beispiel Obamas als ersten schwarzen Präsidenten. Er war der Marxist, der gewählt worden war, so wie Obama der erste schwarze Präsident war.
Ja.
Und im Grunde war es auch schwer für ihn denn dieser Rolle gerecht zu werden. Denn er als Figur, er als Person selber ist auch heute, denke ich, weitestgehend unbekannt. Und er ist auch sehr schwer zu fassen, weil von Beginn an von vieler Seite versucht wurde, auf ihn einzuwirken. Er konnte im Grunde die Politik auch nicht machen, die er machen wollte.
Ja klar, hat ja von Anfang an im Grunde genommen alles in den Weg gelegt bekommen, was nur ging. Ne?
Ja, er stand unter Druck, sowohl von den USA, aber muss man ein Stück weit auch hinzufügen, auch von Seite zum Beispiel Fidel Castros, der versucht hat, ihn ja auf ihn einzuwirken, damit er eben auch sich der Herausforderung jetzt stellt und ja, der zumindest teilweise an der Eskalation auch mitgewirkt hat.
Ja, also jetzt ist es 50 Jahre her, dass er gewählt wurde. War spannend. Wer das nochmal nachlesen will, hat die Gelegenheit dazu im Damals-Heft. Auf diesem Wege hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Genau, also kauft das Heft, hört den Podcast und wir hören uns wieder in 2 Wochen, denn springen wir in eine ganz andere Epoche.
Genau, dann wollen wir das spoilern? Spoilern wir das?
Piraten können wir auf jeden Fall sagen.
Ja, gut.